Diese Folge Studio Gastro wird präsentiert von Big Green Egg, weil Cooking is an act of love.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. So, hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack, Freunde. Ihr wisst doch Bescheid. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen wie immer die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Nelson Müller. Ja, und der Typ, Freunde, der ist sowas von entspannt, dass man sich automatisch fragt, ob er heimlich irgendetwas verstanden haben könnte, was der Rest von uns noch sucht. Und fairerweise muss man sagen, wenn man gleichzeitig Koch, Gastronom, Fernsehmoderator, Unternehmer und Soulsänger ist und dabei immer noch wirkt, als würde man gleich entspannt den Grill im Schrebergarten anzünden, dann ist das höchstwahrscheinlich keine Gelassenheit mehr, dann ist das ein eigenes Betriebssystem. Geboren in Ghana, aufgewachsen im Schwabenland, zu Hause im Ruhrgebiet. Ein Mann, der bei den Großen der deutschen Spitzengastronomie gelernt hat, jahrelang einen Michelin-Stern hält und trotzdem nie so klingt, als hätte er vergessen, dass Essen vor allem eins machen soll. Glücklich. Oder wenigstens kurz still. Außer natürlich bei seiner Currywurst. Die hat erst Menschen satt und später das Internet hungrig diskutieren lassen. Nelson ist einer dieser seltenen Köche, die gleichzeitig für Hochküche und Bodenhaftung stehen. Für Produktqualität und Pommesbude. Für Trüffel und Tatortzuschauer. Für Soulfood im wortwörtlichsten Sinne. Und vermutlich genau ist das sein Erfolgsrezept. Er kann über Jus reden, ohne geschniegelt zu wirken und über Heimat, ohne zu kitschig zu werden. Tja, und dann ist da noch dieser andere Nelson Müller, der Mann, der eigentlich Förster oder Bauer werden wollte, der von Schrebergärten erzählt wie andere von Safariurlauben, der lieber über Ruhe, Natur und Produktqualität spricht als über Schäumchen und Pinzetten. Wobei seine Küche natürlich trotzdem präziser ist als die Steuererklärung eines Sternekochs aus Stuttgart und vielleicht ist genau das das Spannende an ihm, dass man eben nie so richtig weiß, ob er gleich Koch, Soulsänger oder einfach ein sehr entspannter Typ aus dem Ruhrgebiet um die Ecke sein wird, der erst eine Geschichte erzählt und danach eine verdammt gute Maultasche serviert. Schön, dass du da bist. Wir sprechen jetzt genau darüber mit Nelson Müller. Moin.
Ja, moin Sebastian. Wow, da hast du aber die ultimative Lobhudelei rausgeholt.
Ja, jeder wie er es verdient, ey.
Ja.
Oder?
Ja, also ich glaube, bei Zimmerfrei wäre ich in die WG aufgenommen worden.
Shoutout an Zimmerfrei, wer es noch kennt. Das war geil, oder?
Ja, war super.
Bist du da jemals Gast gewesen?
Ja, einmal war ich Gast und ich finde es so großartig. Also Götz Alsmann, beide super, super geil. Ne? Also es war einfach wunderschön. Meine Eltern waren mit dabei und es war einer meiner schönsten Fernsehabende.
Und wunderbar. dann noch hoch zu Cordula Stratmann.
Zu Cordula, genau. Ja, sie ist einfach eine wandelnde Umarmung, muss man sagen. Sie ist ja so.
Cordula?
Ja, ja. Super nice, ne? Genau.
Aber Christine auch, ne?
Ja, jetzt habe ich sie verwechselt. Ich meinte auch Christine.
Christine, ich gebe dir sowas von recht. Wandelnde Umarmung ist perfekt gewordet. Ich hatte sie hier im Gastro-Podcast schon und bei meinem Podcast für die Deutsche Bahn auch. Die ist einfach lieb.
Ja, ne, oder? Sie hat so eine tolle Ausstrahlung. Und ich finde ja, weißt du, es gibt ja so Fernsehsendungen, wo du weißt auch genau, von welchen Sendungen ich rede, da hatte man früher Schiss hinzugehen, ne? Ja. So. Und das war so eine Sendung, du dachtest so, mein Gott, gibt's das? Gibt's solche Menschen, die so nice sind, obwohl es Fernsehen ist und wo du ja eigentlich irgendwie, ja, wo immer eine Kontroverse da sein muss, dass du irgendwie so ein bisschen auf die Fresse bekommst oder so oder irgendwie, ne, irgendwas, dass man dich auseinandernehmen will und so und da überhaupt gar nicht. Also klar, was diese Spannung und Zimmerfrei und, ne, gibt's genug Leute, die später hier den Buchstaben für mich hochhalten oder die Farbe für mich hochhalten,
stimmt.
Es war super.
Stimmt. Ja. Und haben sich so eine Mühe gegeben, auch immer mit den Spielen, mit dem Esstisch, den sie aufgebaut haben, mit den Speisen und Getränken, die ja immer irgendwas mit dem Gast zu tun hatten. Und ich meine, über die Genialität von Götz Alsmann muss man ja auch nicht sprechen. Also das war schon richtig toll, ne?
Absolut, ja. Und ich fand auch so diese Mischung cool. Die beiden als Paar, also als Fernsehpaar, mega und vor allem, ja, genau das, was du sagst, eben so diese leisen Töne, die sie irgendwie einfach gespielt haben. Das ist ja so ein Fernsehen, was man heute eigentlich eher seltener findet halt, ne?
Ja, eigentlich gar nicht mehr. Ja. Wenn man sich auch überlegt, ne, wie lang es diese Sendung gegeben hat, und die war ja eigentlich versteckt, die kam ja sonntags nach 22 Uhr im WDR. Mhm. Ich bin auch einmal als Gast, also als Zuschauer im Studio gewesen, fällt mir gerade ein. Und jetzt erinnere ich mich auch an diese roten und grünen Tafeln, ob man in die WG aufgenommen wird.
So ja, war genau, das richtig, nämlich. Ja, genau. Ganz genau.
Lustiger Side-Fact, also lustig ist ja gar nicht. Christine hat mal erzählt, dass sie in all den Jahren nur ein einziges Mal mit Götz Alsmann essen war.
Wow.
Das war mittags und er ist eingeschlafen.
Ja, aber ich glaube, sowas, das ist so ein typisches Phänomen, glaube ich, von so einer, ja, wie soll ich sagen, Arbeitsliebe ja, oder Arbeitsfreundschaft. Ja,
die Dynamik war, glaube ich, zumindest mal eine besondere.
Ja.
Ne?
Ja, spannend.
Also zumal, also er ist ja auch wirklich ein Tausendsasser, ne? Also er ist ja Doktor der Musik, glaube ich sogar. Auch immer seiner Zeit voraus eigentlich. Mhm. Also wirklich, also wer kann, wirklich.
Schaut sich nochmal alte Folgen.
Ja, wirklich. Ja. Und am besten die mit Nelson Müller, weil du gerade von der Lobhudelei gesprochen hast. Kannst du Komplimente annehmen?
Schwer. Also ich bin ja Schwabe, bin im Schwabenland aufgewachsen und da, ja, ist es ja nicht so üblich, dass man so lobt und so. Das ist ja so, wenn man sagt, nicht schlecht, dann ist es ja schon ein Riesenlob. Also wenn jemand sagt,
schon eine richtige
das war jetzt nicht schlecht.
Und das ist dann schon ein emotionaler Ausbruch.
Das ist schon der Wahnsinn, das ist schon der Hammer. Und so habe ich auch immer gelernt, mich zu freuen oder so. Irgendwie, wenn ich Handball gespielt habe früher und ein Tor gemacht habe oder so, dann war es vielleicht der Finger, der nach oben ging oder so. So kurz irgendwie eine kurze Freude in sich rein oder so. Aber so nie so dieses, also immer beherrscht, immer mit angezogener Handbremse. Auch bescheuert eigentlich, ne? Aber ich glaube, das hat mein Leben und auch mich geprägt. Deshalb kann ich da auch schwer mit umgehen und ich stelle mich auch immer in Frage und mich ständig immer überlegen und ärgere mich über mich selber, über meine eigene Undiszipliniertheit und ach ja, das. Aber es hilft mir auch, ehrlich gesagt. Also genau das hilft mir auch oft, eben nicht irgendwie ja drüber zu sein oder so, ne?
Aber oder, hat das
wo
was,
ich das natürlich auch öfter mal bin, klar.
Hat das was dann damit zu tun, dass du dich eher beim Handball meinetwegen nur mit dem Landsfinger freust, weil du das Gefühl hast, dass andere vielleicht traurig sind, dass du in dem Moment erfolgreicher bist oder glücklicher bist und du das Gefühl hast, der andere hat nicht so was Schönes wie ich gerade oder wo kommt es?
Ich glaube eine Mischung. Ich glaube, dass die Schwaben generell ja so ein bisschen eher so ein bisschen so dieses Zurückhaltende sind, so, ne? Also immer so ein bisschen Vorsicht und immer mit bisschen mit Abstand auch unterwegs sind. Und dann glaube ich auch meine eigene Geschichte wahrscheinlich, weil ich auch vielleicht dann nicht so rausstechen wollte oder so oder den Neid von irgendwelchen Leuten auf mich ziehen wollte und so. Ich glaube, das war sicherlich auch Teil dessen oder ist auch Teil der Geschichte, dass ich immer gedacht habe, ich bin immer so ein bisschen lieber ein bisschen unterm Radar, weil ich ja immer schon genug aufgefallen bin aufgrund meiner Hautfarbe und ich wollte ja nicht auffallen, weißt du, ich wollte ja einfach nur dabei sein oder ja, so in jeglicher Hinsicht wollte ich nicht auffallen sozusagen.
Ach krass, okay, und hast du eine Idee, wie lange du dieses Gefühl aktiv mit rumgetragen hast oder ist es auch heute noch da, dass du sagst, ich falle ja schon genug auf?
Ja, ich glaube, das ist dann irgendwann mal so in einem drin irgendwie, ne? Also ich freue mich natürlich schon, wenn jemand was lobt. Also wenn Gästefeedback zum Beispiel, finde ich toll, da freue ich mich schon sehr drüber und kann mich auch drüber freuen. Aber ich analysiere das auch immer gleich. Was meinte er jetzt? Oder ordne das irgendwo ein? Und ich glaube, das geht dir ja nicht anders oder wird ja jedem so gehen, der irgendwie vor der Kamera ist, dass er Sachen, die zu einem gesagt werden, an einen herangetragen werden, dass man sie direkt irgendwo einordnet, weil sonst würdest du ja überkandideln oder so, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, ja, es war aber toll und Herr Müller und die sind aber hier und da haben wir, ich kenne sie von der Küchenschlacht und wie auch immer, dann weiß ich, das ist die Macht des Fernsehens und nicht mein Zutun oder so.
Aber interessanterweise nimmt man die anderthalb negativen Kommentare, die nimmt man dann äußerst ernst und die kann man gut annehmen, ne? Und denkt sich, verdammt nochmal, ich kann wirklich gar nichts.
Ja, also manchmal gibt es schon so negative Kommentare, ja auch irgendwie als Gästebewertung oder so, wo du so denkst, Alter, komm, ey, jetzt ist aber okay. Aber da regt man sich schon auch manchmal dann drüber auf, ne? Und das ist dann schon manchmal sehr ärgerlich, aber ja, irgendwie muss man das, finde ich, immer ein bisschen von sich schieben und ein bisschen auf Abstand halten. Also positiv wie negativ. Ich finde, die Negativen, die darfst du dir ja auch nicht, wenn du jetzt anfängst, dein Social Media immer durchzulesen, was die dir irgendwie da auf die Timeline schreiben und du das alles für bare Münze nimmst oder das alles so an dich rankommen lässt, wirst du bekloppt. Und genauso bekloppt wirst du ja auch, wenn du die Lobthemen dann zu ernst nimmst.
Aber trotzdem ist es ja wieder einmal verrückt, dass hier der nächste Mensch sitzt, der sich selber in Anführungszeichen das überhaupt nicht glauben kann, erfolgreich zu sein oder Lob zurecht zu bekommen, weil du bist bei den Besten ausgebildet worden, du warst bei Holger Bodendorf auf Sylt, du warst bei Henry Bach in Essen, du hattest 2011 deinen ersten Stern erkocht, den du ja unheimlich lange gehalten hast. Du hast ein Unternehmertum gegründet, also du betreibst nicht nur das Restaurant Schote, sondern hattest ja auch oder hast auch die Brasserie Müllers auf Rüttenscheid und bist mittlerweile auch noch Besitzer eines Hotels.
Ja.
Du bist super erfolgreich, was was das Fernsehen angeht, also Küchenschlacht. Ich habe gerade mit meiner Produktionerin Veronika im Vorfeld drüber gesprochen, wie absurd erfolgreich diese Küchenschlacht ist, die ja zur unchristlichen Zeit läuft, vormittags und nachmittags läuft und trotzdem eine Wahnsinns-Einschaltquote hat. Und das muss ja ein Teil zum Teil auch an dir liegen. Da fragt man sich ja manchmal schon, was müsste eigentlich passieren, dass, und Sänger bist du auch noch, was müsste eigentlich passieren, dass jemand wie Nelson Müller sich denkt, ja, stimmt schon, ich bin eigentlich ganz cool.
Ja, was müsste da passieren? Vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit ins Land streichen, noch ein bisschen mehr, das muss ich alles noch ein bisschen mehr setteln, weil man muss ja sagen, ich bin ja nach wie vor noch im Aufbaumodus, ne? Also ich habe ja einfach jetzt nochmal bei Null angefangen mit der Diepe Schrater Mühle und hätte natürlich auch sagen können, komm, ich belasse es bei dem, wo ich bin und gehe da weiter. Ich habe aber ja nochmal wirklich gesagt, ich gehe nochmal ein Risiko ein, ich investiere nochmal massiv, ich verlasse meine Komfortzone und meinen Freundeskreis, zumindest für 60 Kilometer aus Essen nach Bergisch Gladbach. Also all das, ja, es bringt einen ja schon wieder auf ein unsicheres Terrain irgendwie, ne? Und ich finde immer, solange man so noch im Machen und Tun ist und auch selbst wenn man es dann geschafft hat, ich habe mit sehr vielen Unternehmern gesprochen, die es auch wirklich geschafft haben, auch finanziell wirklich so ausgesorgt haben, dass man sagen kann, davon kann man wahrscheinlich noch 2-3 weitere Generationen durchfüttern, die mir alle immer spiegeln, ja, sie haben immer noch dieses unsichere Gefühl, immer noch ein bisschen die Existenzangst, immer noch, weil sie alle diese Zeiten durchlebt haben, wo es dann auch mal schwer war und wo man mal kämpfen musste und wo du gescheitert bist, wo du Fehler gemacht hast. Also diese Vorsicht und die dann auch einen sparsam werden lässt, was finanzielle Themen angehen, aber auch bescheiden werden lässt. Also ich habe ein ganz tolles Netzwerk aus Freunden und Unternehmern, bei denen ich all das so ein bisschen entdecke, dass die eher so ein bisschen zurückhaltender sind, nicht so sehr auf die Kacke hauen, eher immer in dem Gewahr dessen, wo sie herkamen und auch immer im Bewusstsein dessen, was auch passieren kann. Also man weiß ja einfach nicht heutzutage, ne? Die Welt ist in einer seltsamen Situation. Corona haben wir gemerkt, wie Dinge sich ganz plötzlich verändern können. Nichts ist sicher im Grunde genommen. Und ich finde, das bewahrt einen auch davor, sich zu sehr über gewisse Themen zu definieren, sondern einfach auch immer zu sagen, man ist safe.
Also das klingt übrigens schon sehr reif, weil du gerade sagtest, du bist eigentlich noch in der Findungsphase, wo du sozusagen stehst. Ich finde, das klingt schon sehr reif und sehr bedacht. Wobei auf der anderen Seite, Stichwort Corona oder Stichwort, wie es auf der Welt abgeht, spricht dann ja eigentlich dafür zu sagen, ich lebe mein Leben lieber jetzt. Wer weiß, ob es in 5 Jahren überhaupt noch möglich ist, weil der Planet brennt. Bringt mich nämlich zu der Frage, die ich mich neulich mit einem Kumpel, haben wir uns mal gestellt. Wann ist eigentlich der Zeitpunkt, sein Geld auszugeben?
Wann ist der Zeitpunkt? Ich glaube immer, allein die Dosis macht das Gift so, ne? Das ist in allen Dingen des Lebens, glaube ich, so. Es ist immer, man muss mal auch mal über die Stränge schlagen und gleichzeitig auch wieder sparsam sein. Ich glaube, das ist ja so dieses, die Kunst des Lebens, immer so beides gleichzeitig zu jonglieren, ne? Also loszulassen, ausgelassen zu sein und gleichzeitig bedacht zu sein, vorsichtig in die Zukunft schauend. Ich glaube, das ist ja die Kunst zu leben. Im Grunde genommen, auf der einen Seite Party zu machen, bis sich die Balken biegen und im Delirium aufzuwachen, so, und auf der anderen Seite aber auch seine Gesundheit im Auge zu behalten. Longevity, das sind ja die Themen der heutigen Zeit irgendwie, nachdem man dann wieder doch eher achtsamer lebt und wieder vielleicht weniger eskaliert, ne? Aber ich glaube, dass in dieser Balance, darin liegt die Kunst.
Erkennst du einen Unterschied, wenn du mit den alten Haudegen der Gastro unterwegs bist? Also zum, wenn wir mal bei der Küchenschlacht bleiben, ist da ja von Cornelia Poletto über Karl-Heinz Hauser, Christoph Rüffer würde ich jetzt auch schon mal in die Generation mit reinwerfen, er möge es mir verzeihen, die ja ganz genau wissen, wo sie herkommen, was alles möglich gewesen ist, und die waren mit Sicherheit das ein oder andere Feierabendbierchen zu viel trinken. Und dann hat man Leute wie dich, Victoria Fuchs, dann hier die, die jetzt auch bei euch moderiert, wie heißt sie noch
gleich? Zora Klipp,
meinst du? Zora Klipp, dankeschön. Unterhaltet ihr euch dann unter Köchen und Köchinnen, was dieses generationsübergreifende Wirken angeht, wo du vielleicht schon so eine kleine Richtung raushörst, in welche Richtung es wohl geht, was das Ausflippen angeht?
Also meine Theorie ist einfach die, dass früher halt mehr ausgeflippt wurde, aber dass die Welt auch noch eine andere war.
Ja,
ich glaube, die Welt war zum einen natürlich nicht so voller Handys wie heute. Mhm. Die Welt war aber auch, glaube ich, nicht ganz so anstrengend. Also ich glaube, man kreidet der heutigen Jugend ja auch immer wieder Arbeitsunlust und sowas an. Aber ich glaube einfach, die Einflüsse, diese Schnelllebigkeit, die macht auch was mit dir. So. Und ich glaube einfach, unsere Körper können gar nicht mehr so wie früher. So. Und ich beobachte eigentlich eher durch die Bank weg eher ein diszipliniertes Leben, gerade unter Kolleginnen und Kollegen, die ja alle ähnlich viel machen dürfen, ähnlich viel auf der Uhr haben, ähnlich viel Verantwortung auch tragen. Du schaffst es, ohne die Disziplin geht das einfach nicht. Eine Grunddisziplin muss einfach da sein. Ich glaube, auch bei der Musik, ich glaube, du kannst nicht mehr, ich sag mal, 70% deines Lebens irgendwie verdrogt, alkoholisiert durch die Gegend, ne? Also das gibt wahrscheinlich Phänomene, die das können und die aber dann ja auch sehr zerstörerisch leben, und das ist dann halt schon auch endlich, berühmter Rap-Film der letzten Monate hat das ja auch wieder gezeigt. Ich glaube, also ich könnte es gar nicht, ne? Also wenn ich es auch wollte, man merkt natürlich schon, wenn du mal in so einer Phase bist, wo du mal jeden Tag Alkohol trinkst, dass sich dein Körper natürlich auch dran gewöhnt, und dann ist es auch irgendwie Teil dessen. Aber ich finde, man merkt auch, wie dann gewisse Dinge nachlassen und ich dann irgendwie auch nicht mehr in der Lage bin, alles zu kontrollieren oder noch so in der Hand zu halten. Und dieses Risiko will ich gar nicht eingehen. Dafür habe ich viel zu sehr Schiss. Also dafür bin ich zu viel Kontrolletti.
Schiss vor was?
Ja, das mir entgleitet, dass ich irgendwie nicht mehr Herr meines Business bin. Es gibt ja diesen Spruch, ne? Drink water oder mind your business, drink water. Mhm. Und das ist einfach, es geht nicht anders so. Und ich hab mich mal mit Markus Lanz irgendwann mal darüber unterhalten, und er hat den Satz gesagt, dass er ja auch so viele Leute kennengelernt hat, und bei allen, die irgendwie erfolgreich sind, ist eigentlich immer dieses Disziplin. Es ist mal, also so selten, dass Leute wirklich, ja klar, es gibt Leute, die mit dem goldenen Löffel geboren wurden, die irgendwo in irgendwelche, ja, die geerbt haben oder die vielleicht Glück hatten mit einer Tech-Idee oder so, aber es ist meistens Disziplin und harte Arbeit dahinter. Und das ist auch das, was mein Vater mir immer gesagt hat, Nelson. Also Talent ist das eine, aber das andere ist einfach die Disziplin. Und da schiele ich eigentlich schon auch eher mal neidisch sogar auf Leute, die noch disziplinierter sind als ich. Also ich würde sagen, ich lebe schon so mein Rock'n'Roll hier und da. Das möchte ich auch nicht missen, aber das sind vielleicht 20% Rock'n'Roll, 80% normales Leben, also anders geht's nicht.
Also ich kann dir da nur beipflichten, ich habe die Tage einen Podcast gehört, wo Heidi Klum zu Gast gewesen ist und die hat auch immer wieder, die ist nicht müde geworden zu sagen, wenn sie nicht so diszipliniert damals gewesen wäre und es heute noch ist, wäre sie sowieso nicht dort, wo sie ist. Und diese Form von Disziplin war einfach, dass sie auch sagte, wenn die anderen Leute nach einer Produktion auf Party gegangen sind, ist sie nach Hause gegangen, damit sie morgens nicht Hangover gewesen ist. Ja. Und dann war sie diejenige am Set oder in der Hohlkehle, die einfach so aussah, wie sie gebucht worden ist. Und dementsprechend wurde sie wieder gebucht. Sie hat auch gesagt, als sie das erste Mal in New York dann anfing zu leben, hat sie zu dem damaligen Manager gesagt, ich habe nur ein Casting heute, mach mir 10 Castings, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich will hier Castings ballern, um zu gucken, was bei rumkommt. Also die Disziplin, denke ich, bin ich bei dir und auch bei Markus Lanz dann ganz offensichtlich, dass es ohne nicht geht. Ist diese Disziplin, die du an dich und dein Leben hast, die gleiche Disziplin, die du schon immer in der Küche an den Tag gelegt hast? Also ich meine, ein Sternerestaurant über so viele Jahre zu führen, ist ja schon eine Disziplin an und für sich. Aber gibt es da unterschiedliche Disziplinen, die des Lebens und die des Arbeitens? Oder bedingt die eine das andere?
Nee, ich glaube, Disziplin ist Disziplin. Das ist ja, Disziplin ist doch eigentlich auch sozusagen die Konsequenz deiner Handlungen und die daraus sich generierende, der sich daraus generierende Spaß am Tun, weil du ja merkst, dass du durch Disziplin besser wirst im Handwerk, im Doing. Und das ist ja auch wiederum Teil von Motivation im Grunde genommen. Also zu wissen, pass auf, ich bin jetzt mal diszipliniert und krieg irgendwas gut hin, mach das über einen gewissen Zeitraum. Sehe dann den Erfolg, erfreue mich dann am Erfolg und wiederhole das im Grunde genommen, um irgendwo einen Punkt zu erreichen. Ja, und das ist klar, das ist halt im Leben so, das ist auf der Arbeit so. Also ich rede jetzt so viel über Disziplin, ich empfinde mich überhaupt nicht sonderlich diszipliniert, aber klar, so ein gewisses Maß an Disziplin und Entbehrung habe ich natürlich schon auch hinter mir, gerade in der Gastro, wo du ja irgendwie zu Zeiten arbeitest, an denen andere frei haben und das geht mir ja regelmäßig so, ist ja auch manchmal schwierig, das dann im Freundeskreis zu erklären oder die Freundschaften aufrechtzuerhalten, wenn man natürlich abends selten bei den Events dabei ist oder auf immer zu spät zu irgendwelchen Feiern kommt, ja, und das Leben eigentlich erst so ab 22 Uhr oder 23 Uhr anfängt. Ja, das gehört halt dazu, das ist halt die Gastro, ne? Und dann aber trotzdem irgendwie als Unternehmer, aber auch morgens dann auch wieder auf der Matte zu stehen und einen Arbeitstag von 12, 13 Stunden zu haben. Ja, das ist vielleicht die Disziplin, wo in der ich sagen würde, die habe ich schon, aber ja, da gibt es noch Leute, die noch viel disziplinierter sind.
Freunde, bevor ich das vergesse, dieser Podcast hier, Studio Gastro, der muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und deswegen...
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Also, man sagt ja immer, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Bei meinem heutigen Werbepartner Big Green Egg ist die Antwort ziemlich klar. Ohne das Egg wird das Huhn einfach nicht besonders. Denn das hier ist ja nicht einfach nur ein Grill. Das hier, Freunde, ist eine kleine kulinarische Religion in Eiform. Die Idee dahinter ist über 3000 Jahre alt und stammt aus Asien, vom sogenannten Kamado, also einem traditionellen Keramikofen. Und irgendwann wurde daraus eben das Big Green Egg. Was ich daran so faszinierend finde, dieses Ding sieht nicht nur gut aus, diese Form hat einen echten Sinn. Frei nach dem Motto Form follows Function. Die Eiform sorgt dafür, dass Hitze und Feuchtigkeit perfekt zirkulieren, also maximale Kontrolle und maximaler Geschmack. Und mal ganz ehrlich, das Big Green Egg sieht dabei auch noch aus wie aus dem Ei gepellt. Also genau deshalb steht dieses ikonische grüne Ei nämlich nicht nur in Gärten von absoluten Food-Nerds, sondern auch in Sterne-Restaurants auf der ganzen Welt. Weil das Ding eben alles kann. Grillen, smoken, backen, Pizza, Fisch, Gemüse, Brot. Ehrlicherweise also mehr als so manche Küche. Oder wie Big Green Egg selber sagen würde, Cooking is an act of love. Und genau so fühlt es sich irgendwie auch an.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Was passiert denn, wenn dieses Gefühl von Disziplin und die Sicherheit zu sagen, ich habe jetzt alles richtig gemacht für mein Disziplinlevel, und dann stellt man fest, shit, es hat nicht geklappt, ist in die Binsen gegangen.
Ja, also meistens muss ich ganz ehrlich sagen, hat das was mit Disziplin zu tun, wenn was in die Hosen geht.
Aha.
Es ist schon, ja? Es ist, ich finde schon meistens.
Also
so.
Ich will ein bisschen auf den Wallberg hinaus.
Ah, so, das meinst du, ja. Ach, ja, das hat vielleicht nicht immer unbedingt was mit Disziplin zu tun. Also Wallberg war so eine Geschichte, die hatte eher was, ja, vielleicht mit Naivität zu tun oder damit auch nicht zu wissen, was städtische Strukturen bedeuten und dass man als Privatperson ja mit einer gewissen Unternehmensgröße gegen städtische Strukturen eigentlich wenig Chancen hat.
Okay, aber dann ist es ja ehrlicherweise noch interessanter. Also Wallberg war ja damals ein Projekt, das offensichtlich nicht funktioniert hat, aber...
Ja, es stimmt nicht ganz. Hat funktioniert. Aha. Also der Laden war voll, die Leute haben es gefeiert, wir hatten tolle Events.
Okay, das klingt nach funktioniert.
Das war schon, hat durchaus funktioniert, aber die Zusammenarbeit hat nicht funktioniert, beziehungsweise die Bedingungen, die ich gestellt habe, sind nicht übereingegangen mit den Voraussetzungen, die die Stadt eben haben wollte, beziehungsweise die Stadt, die Philharmonie GmbH damals. Und ja, das war hat einfach nicht funktioniert miteinander.
Okay, aber wenn man dann überlegt, dass die Diepeschrater Mühle heute ja nochmal deutlich größer und komplexer ist, hat sich mir die Frage schon im Vorfeld gestellt, wo man das Selbstbewusstsein und vor allem das Vertrauen in sich selber hernimmt nach einem, ich nenne es jetzt mal in großen Anführungszeichen, gescheiterten Projekt wie dem Wallberg, zu sagen, ich nehme jetzt etwas, was sogar nochmal eine Nuance höher und größer und breiter und höchstwahrscheinlich besser sein wird, eben sowas wie die Beschrater Mühle, wo ja eine ordentliche Portion Risiko mit dabei gewesen sein wird, oder?
Ja, wobei man muss das schon nochmal differenzieren. Also die Philharmonie war eigentlich das größere Projekt tatsächlich. Also alleine der philharmonische Saal ist ja, also die Räumlichkeiten, die es dort gibt, sind um ein Vielfaches größer als die in der Diepeschrater Mühle. Die Diepeschrater Mühle ist natürlich groß auf 3,5 Hektar im Wald, aber es gibt dort nicht so viele Partialinteressen, die man unter einen Hut bringen muss. In der Philharmonie gab es 2 GmbHs, einmal die künstlerische Seite der Philharmonie und dann einmal die Vermarktungsseite. Das waren ja 2 städtische Töchter, die mit denen ich es dort zu tun hatte und ja mit denen ich sozusagen ja dealen musste. Und da waren so viele Interessenskonflikte, die mir das Leben schwer gemacht haben. Das habe ich natürlich in der Diepeschrater Mühle nicht. Dort gibt es einen Eigentümer, der aber auch wirklich ausdrücklich möchte, dass ich das dort betreibe und der mir wohlgesonnen ist. Und das ist natürlich eine andere Ausgangssituation. Und natürlich bin ich jetzt auch 10, 15 Jahre weiter. Auch das ist natürlich ein komplett anderes Bild als das, was ich damals hatte. Und von daher, klar, in gewissem Rahmen verstehe ich deinen Ansatz. Aber ich glaube, das ist ja Unternehmertum, ne? Immer wieder auch aufzustehen, Mund abwischen, weitermachen, neue Möglichkeiten sehen oder auch an Dinge zu glauben, die die man so als Glaubenssatz hat irgendwie, ne? Ja.
Wie fühlt sich denn das Leben als Teilzeit- oder Vollzeit-Hotelier an? Also du bist da jetzt nicht nur jemand, der sozusagen das Zepter über die Küche hält, sondern du bist auf einmal in der Hospitality richtig am Start.
Ja.
Ist das was dir Bock macht?
Das macht mir total Bock. Also Hotellerie ist was ganz Großartiges, aber weißt du, ich habe nie Hotelfachmann oder Hotelkaufmann oder sowas gelernt. Ich bin halt gelernter Koch, aber ich kenne viele Köche, die Hotels betreiben. Holger Wohndorf hat es mir vorgemacht. Ich habe mein Leben lang natürlich immer in Hotels verbracht.
Und Philipp Vogel macht das auch.
Genau, deshalb weiß ich natürlich, wie sich ein Hotel anfühlen muss oder auf was man da zu achten hat. Aber
auf was muss man da achten?
Ja gut, die Zimmer sollten natürlich immer sehr sauber sein. Die Hospitality, die Guest Journey muss dementsprechend sein. Das Marketing, die Reservierung, der Komfort, all das sind ganz viele Themen, die dazu gehören. Aber dafür habe ich natürlich gute Mitarbeiterinnen, die das Ganze mit mir tragen. Ne? Also alleine könnte ich das nicht und deshalb würde ich mich jetzt auch nie als den Hotelier bezeichnen. Aber klar, ich bin Hotelier jetzt und das brauche ich mit Stolz. Aber weiß auch ganz genau, wie ich das einschätzen muss oder wo ich mich da sehe, wen ich da auch brauche. Und ich habe an den Stellen, wo ich eben keine Ahnung habe und auch ja, Hilfe und Unterstützung brauchte, habe ich natürlich mir die dementsprechenden Personen gesucht, klar.
Wo hast du gemerkt, was die Hotellerie angeht, hier brauche ich noch ein, zwei Nachhilfestunden? Also was ist so das komplexe Gebilde, wo du sagst, da kann ich nicht autodidaktisch rangehen und da hilft mir auch das Profi-Dasein als Koch nichts. Das ist etwas, das muss ich wirklich lernen.
Ja,
und
ganz
will
klar.
Ich vielleicht auch lernen.
Ja, also das Revenue Management ist sicherlich das Schwierigste. Allein die technischen Themen, welche Booking Engine, welches Hotelprogramm oder Reservierungsprogramm brauche ich, wie spielt das zusammen? Also ich habe keine Ahnung, ich weiß, ne? Also heutzutage ist es ja so, dass du eigentlich keinen festgelegten Zimmerpreis mehr hast, sondern der sich verändert und sich den Saisons anpasst und der Nachfrage auch anpasst. Das ist ja so wie so eine Börse im Grunde genommen und da wirklich zu schauen, was macht man wann und dann auch in die Planung zu gehen, auch das Zahlenwesen ist natürlich, also da habe ich gute Partner, die mit mir die Zahlen besprechen, dass die Budgetplanung machen und all das sind Themen, die ich von mir aus, die ich nicht hätte selbstständig bedienen hätte können.
Also ich frage mich zwar immer noch, wo die schwäbische Zurückhaltung in deinem Leben stattfindet, weil sich das alles zu trauen, ist ja eigentlich eine Antiform der Zurückhaltung. Also du scheinst ja ganz offensichtlich in all den Jahren deines Daseins immer einen Schritt weiter zu gehen, um, wenn ich das richtig interpretiere, auch zu gucken, ey, wie weit kann ich eigentlich gehen? Zu was bin ich fähig? Und wenn du offenbar merkst, hier bin ich noch nicht zu dem oder zu das fähig, dann lernst du es dir an.
Ja, das stimmt schon, aber man muss auch sehen, die Diepeschrater Mühle ist ja ein Gastro-Objekt mit 25 Hotelzimmern, ne? Ein Boutique-Hotel.
Mhm. Schreckliches Wort, oder?
Boutique-Hotel.
Findest du nicht?
Ja, eigentlich, aber es beschreibt es ja ganz gut, um was es geht. Boutique-Hotel, ja.
Weil das Hotel, also ich war natürlich auf der Homepage, ist ja wunderschön.
Es ist wunderschön.
Dieser Pool.
Es ist wirklich ein Traum. Es ist direkt vor den Toren Kölns. Natürlich sehr gastrolastig oder F&B-lastig, wie man.
Erwartet man aber auch, wenn der Nelson Müller draufsteht.
Natürlich,
ne?
Und das ist ja auch die Ausgangslage. Also ich bin jetzt nicht hergegangen und habe gesagt, ich nehme jetzt irgendwie ein 500-Betten-Hotel irgendwie und will das nach vorne bringen, sondern ich komme immer noch aus dem Restaurantgeschäft und habe ein paar Zimmer dabei. Jetzt ist es natürlich schon so, dass auch 25 Zimmer professionell behandelt werden müssen. Wir dort natürlich auch eine gute Auslastung brauchen und auch die Auslastung im Hotel tatsächlich auch ein Wirtschaftsfaktor ist, also auch ein Business Case ist. Und deswegen muss ich mich natürlich damit beschäftigen und muss auch lernen, noch mehr Augenmerk eigentlich aufs Hotelbusiness zu lenken, weil das einfach ja ein anders verdientes Geld ist wie klassisches Restaurantbusiness. Aber es ist jetzt nicht so eine unlösbare Aufgabe, als hätte ich jetzt das nächste Großresort gepachtet oder so. Also das ist schon händelbar. Und ich habe noch eine tolle rechte Hand, die Katrin Lohmann, die eben ja aus dem Hotel, also Hotelkauffrau ist und dementsprechend sich natürlich da auch auskennt und auch viele andere Mitarbeiter. Und das war auch so ein Punkt, viele Mitarbeiter, die ich in den letzten Jahren einstellen durfte, waren aus der Hotellerie. Und das ist oft so, dass man vielleicht Hotelfachfrau oder Hotelfachmann lernt und dann aber auch trotzdem im Restaurantbusiness landet. Und es war immer so ein bisschen schade. Ich habe immer gedacht, ey, ist eigentlich total schade, ihr kennt euch voll aus und ich kann euch diese Plattform gar nicht bieten für das, was ihr eigentlich gelernt habt. Jetzt seid ihr bei mir im Restaurant, macht Service, aber eigentlich habt ihr eine ganz andere Ausbildung gemacht. Und da habe ich immer gedacht, okay, dann wäre es doch vielleicht ganz cool, ein Hotel zu haben, dann wenn da der Markt viel, viel besser ist als beispielsweise bei Restaurantfachfrauen oder Restaurantfachmännern, dann ist es doch vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich habe natürlich immer in meiner Zeit als Restaurantbesitzer Gäste in Hotels untergebracht, in umliegenden Hotels.
Ja, klar.
Ja, egal, ob ich einen Kochkurs gemacht habe oder meine Schote oder auch die Brasserie Müllers, war immer Gäste, die irgendwie aus Deutschland oder aus der Dachregion angereist sind und denen ich dann Hotels empfohlen habe. Und da dachte ich mir, okay, das selber zu funneln, irgendwie in den eigenen, auf einem eigenen Grundstück oder in den eigenen vier Wänden, Das wär's doch eigentlich. Und da ist eigentlich so die Idee entstanden. Ne?
Was ist das Besondere in der Mühle, wenn du jetzt Werbung dafür machen müsstest?
Das Besondere an der Mühle ist natürlich die unfassbare Natur. Wir sind in einem Naturschutzgebiet. Das heißt, es ist eine Waldlichtung, muss man sich vorstellen. Jede Blickachse ist irgendwo wunderschön in alte Baumbestände. Die Sonne bricht sich oder das Licht bricht sich überall. Du kommst sofort runter. Mhm. Das ist, wie wenn du so Urlaub auf dem Bauernhof machst. Du bist sofort, du fährst auf den Parkplatz und merkst sofort, dass dein Puls runtergeht, dass du entspannter bist. Und das untermauern wir natürlich mit der entsprechenden Hospitality, mit unserem Wellnessbereich. Da kannst du ja dich massieren lassen, kannst Retreats machen. Wir machen jetzt wieder ein Yoga-Retreat mit Ralf Bauer. Wir haben aber auch einen
Schauspieler Ralf Bauer?
Ganz genau.
Ah ja, stimmt. Ne? Der ist ziemlich in die Yogi-Schiene rein. Ja, schon vor Jahren. Der war der Zeit ein bisschen voraus, ne?
Ja, genau. Das ist ein bisschen so sein Thema. Und wir haben tolle Lesungen. Wir haben Kulturveranstaltungen. Frank Schätzing liest jetzt im Herbst bei uns am Kultursonntag. Leith Eldin wird jetzt auftreten beim Kultursonntag.
Bilder von dir, ne?
Ganz genau. Ja. Cassandra Steen war neulich da.
Oh, toll.
Bettina Böttinger wird dabei sein beim Kultursonntag. Also
musst du Christine Westermann einladen?
Ja, eigentlich ja. Ne?
Oder?
Ja,
Frau Böttinger
würde mich total
kommt?
Freuen, ja klar. Also dieses Kulturprogramm und dann eben natürlich auch die klassische Gastro. Und wir sind auch Standesamt, bei uns kann man wunderbar heiraten, Kochkurse machen, sich's einfach gut gehen lassen.
Wo kommt der Feingeist her, den du ganz offensichtlich in dir trägst?
Der kommt durch, also wenn du es so sagst, dann durch meine Eltern. Also ich hatte das große Glück, einfach in einer tollen Familie groß zu werden, bei den Müllers. Ja, das waren unsere Werte irgendwie und dafür bin ich auch total dankbar, ehrlich gesagt.
Vor allem dankbar natürlich, aber ich kann mir fast auch vorstellen, dass es umgekehrt mindestens genauso sein muss, dass deine Eltern unglaublich dankbar sind, dass du diese Werte mit so viel Stolz A zu tragen scheinst, aber auch B sehr gut darüber reden kannst. Deswegen bin ich wieder bei dem Anfangsthema, dass ich überhaupt gar nicht das Gefühl habe, dass du ein introvertiertes Dasein mehr pflegst als ein vermeintlich extrovertiertes. Ich finde einfach nur, dass es ein sehr, sehr leises extrovertiertes Dasein ist, was du irgendwie an den Tag legst. Und dieser Feingeist, also ich hatte es ja eben auch vorgelesen, dass du jemand bist, der von Schrebergärten erzählt, wie andere von Safariurlauben, und dass du lieber über Ruhe, Natur und Produktqualität sprichst als über Schäumchen und Pinzetten, ist ja gerade in der so lauten Küche eher ungewöhnlich, wenn man mal an die Küchenlautsprecher denkt.
Ja, aber ich glaube, das hat sich auch verändert. Ich glaube, es gibt viele sehr feingeistige Köche. Und ich finde auch immer, es ist ja immer Sunshine and Rain. Also ich kann auch ein unheimlicher Prollo sein. Also ich kann auch so ein Vollprolet sein, der irgendwie mit seinem Auto irgendwie durch die Gegend fährt und laute Mucke hört und die Schallanlage auf V8-Motor schaltet. Aber ja, ich glaube, es geht ja immer darum, wie man überwiegend ist, nicht welche Facetten man noch alles in sich trägt. Und ja, überwiegend würde ich schon auch dir zustimmen, bin ich eher ein gechillterer Typ und eher ein bisschen ruhiger, aber ich kann auch anders. Ja.
Gibt es eine Facette an dir aktuell, von der du sagst, die muss dann jetzt mal langsam weichen? Arbeitest du an irgendetwas an dir gerade?
Ja, ich natürlich. Also ich arbeite an der Facette, wo ich merke, die Fehler machst du immer wieder. Du bist immer wieder dieses 2 Tage warten, bevor man irgendwo antwortet, wo man sich geärgert hat, oder nicht sofort rausgehen damit, sondern nochmal kurz warten, oder manchmal auch strategischer sein, nicht so emotional, nicht so impulsiv, sondern eher nochmal 3-mal überlegen. Also daran arbeite ich auf jeden Fall. Ich arbeite auch daran, dass ich natürlich schon auch in manchen Dingen immer wieder dieselben Muster an den Tag lege, ganz klar. Aber ich denke mal, das ist so normal.
Und es ist so verrückt, ne, dass man so oft, also ich kenn's natürlich auch, also bitte werfe jemanden Stein, der es nicht kennt. Es ist so verrückt, dass man so zuverlässig immer wieder in seine eigene Falle tappt um sich dann wirklich zu denken, okay, es kann doch wohl jetzt echt nicht wahr sein. Beim nächsten Mal denke ich aber wirklich dran. Ja. Aber du hast eben schon, wie ich finde, was ganz Richtiges gesagt oder Wichtiges, dass man eine Entscheidung vielleicht auch mal 2 Tage liegen lässt, bevor die Emotion so ein bisschen verraucht ist, um dann mit ein bisschen klarem Verstand drüber nachzudenken, ne? Weil
absolut.
Am Ende wird ja wenig so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Blöder Spruch, aber ist ja oft so.
Ich finde auch manchmal der Perspektivwechsel ist, also man denkt ja immer, man sei total einfühlsam und man sei so cool und so, aber das ist unheimlich schwer, sich wirklich in die Lage eines anderen reinzuversetzen.
Ja, ja.
Wirklich zu gucken, was findet der andere? Der andere hat ja immer eine ganz andere Interesse als du selber. Und dann wirklich zu sagen, ja klar, das ist irgendwie das ist auch eine Meinung oder das ist auch ein Wunsch irgendwie. Ich meine, klar, als Arbeitgeber und Mitarbeiter hast du ja diese Schnittmenge, ne? Also da, du hast unter Umständen komplett konträre Interessen, ne? Und das ist aber auch okay, das so stehen zu lassen, zu sagen, sich nur über die Schnittmenge zu freuen, die gemeinsame, zu sagen, das ist schon cool, wenn sich da unsere Ringe zumindest an einer gewissen Stelle irgendwie überschneiden und dann reicht es auch. Und wenn das andere gar nicht da reinpasst, das ist auch okay. Also da muss ich noch viel lernen oder merke auch, dass man da richtig, das ist richtig Arbeit, sich wirklich in den anderen rein zu versetzen.
Naja, und zumal du ja bestimmt auch das ein oder andere Mal in Situationen kommst, wo du eine eventuell unangenehme Entscheidung fällen musst, treffen musst und die dann auch noch kommunizieren musst.
Ja, es ist aber manchmal auch gar nicht so big. Also manchmal ist es ja auch ein Gespräch. Wie oft, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch viele Gesprächspartner, wo du so merkst, boah, dafür interessiere ich mich jetzt eigentlich gar nicht irgendwie. Aber ich zwinge mich jetzt mal kurz zuzuhören und das zu verstehen, was der mir jetzt sagt. Weil manche reden auch mit einer sehr sonoren Stimme und dann erzählen die ohne viel hoch und runter und dann weißt du gar nicht, worauf der jetzt hinaus will eigentlich. Und dann musst du dich zwingen zuzuhören, weil du sagst, pass auf, ich will jetzt aber wissen, was der eigentlich meint, was den jetzt umtreibt, was den jetzt gerade wichtig, weil das irgendwie eine Respektsache ist. Und dann merkst du plötzlich, ah, okay, darum ging es denen eigentlich. Ah, okay, und dann kannst du es vielleicht sogar aufbrechen rhetorisch und dann kannst du eine gemeinsame Welle finden. Aber wenn du natürlich immer oberflächlich drüber weggehst, dann schaltet man ja so ab und dann, ja, das ist ja manchmal doof.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist immer so dieser schmale Grat, weil du musst ja dann auch noch im Idealfall deinem Gegenüber das Gefühl geben, dass du nicht abgeschaltet hast. Also ich kenne es ja wirklich auch, wenn man auf der Bühne irgendeine Podiumsdiskussion führt, kann es ja schon mal passieren, dass du im Gedanken bei der nächsten Frage bist und überhaupt gar nicht mitbekommst, was der andere in irgendeiner Art und Weise gesagt hat. Also insofern bin ich wirklich bei dir. Also neben deiner Hotellerie und der Gastronomie und deinem Fernsehen gibt es dann ja noch das vierte Standbein, Musik. Also du trägst den Soul in dir und du trägst den Soul auch noch außen. Wo steht dann die Musik? Was ist die für eine Art Ventil für dich?
Boah, die Musik ist natürlich immer schon so ein Gewürz gewesen, was mich ja natürlich seit der Kindheit begleitet hat, aber auch ja identitätsstiftend war für mich. Seelenheilung, aber auch das Thema Party. Also ja, Musik ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Begleiter. Zum einen habe ich immer in der Musik Leute gefunden, die ähnliches Wertebild auch haben, wo es egal ist, wo man herkommt, wie man aussieht, wen man liebt. So, das ist einfach, das mag ich einfach. Das ist, finde ich, so für mich ein modernes Leben miteinander sein. Und dann natürlich aber die Kunstform, irgendwie Handwerk, aber auch dieses Spirituelle an der Musik. Musik ist ja nicht nur stupides Handwerk, irgendwie mathematisch ausrechenbar. Klar, irgendwo ja schon natürlich, aber es hat ja ganz viel mit Magic und Momentum zu tun und besonderen Momenten und Emotionalität. Und ja, es berührt deine Sinne auf unterschiedlichste Art und Weise, was wiederum viele Parallelen auch zum Kochen und der Küche hat. Aber das hat mich an der Musik immer begeistert und geflasht. Das Spirituelle auch.
Ist das der Nelson Müller, den du am liebsten magst?
Das ist zumindest ein Nelson Müller, der seine, weiß, wo seine Wurzeln sind. Der, wenn es den roten Faden in meinem Leben gibt, dann ist das ein roter Faden. Der ist mir auch sehr wichtig. Also, der hilft mir auch immer noch so ein bisschen da zu bleiben, also da zu, der zu sein, der ich bin irgendwie, ne? Und ja, das mag ich schon ganz gern. Aber ich bin einen Schritt weiter. Musik war mal eine Zeit lang eine größere Rolle in meinem Leben gespielt. Kann auch sein, dass es wieder mehr wird, aber momentan ist einfach die Mühle und mein Gastronomendasein, das steht an Nummer eins.
Wie ist das in der Gastronomie, als der Stern dann weg war? Hat das was mit dir gemacht, außer die Tatsache, Mist, das ist jetzt erstmal anders? Oder ist, würdest du auch da sagen, du bist so vielleicht ein Stück weiter in dir, deiner Entwicklung und der ganzen Sichtweise, dass du das anders einordnest? Oder steht der immer noch an einem Ort, wo du sagst, den werde ich mir schon wiederholen?
Ja, also der Stern ist schon sehr wichtig für die Art und Weise, wie wir in der Schote auch kochen.
Mhm.
Allein auch für mein Team, für die Anstrengungen, die wir dort aufwenden. Das ist einfach eine Auszeichnung oder eine Bestätigung dessen, was man dann da so tut. Und einfach ein Gradmesser. Und natürlich weiß ich, dass wir auch so gut sind und dass wir auch das sehr gut machen und dass wir einen guten Job abliefern. Aber du willst das dann schon dann auch untermauert haben. Und da ist der Stern natürlich schon schön. Und da würde ich auch lügen, wenn ich dir jetzt was anderes erzählen würde.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter. Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Und plant man den jetzt neu am Reißbrett oder ist das einfach eine Journey, die du mit deinen Mann und Frauen jetzt angehst, um zu sehen, ob der Weg das Ziel ist oder gibt es da schon eine Taktik, um zu sagen, mit der Erfahrung, die du natürlich auch hast und mit den, mit dem Know-how, dass du links und rechts dir abholen kannst, dass du sagst, oh, ich weiß schon ziemlich genau, wie das wieder funktionieren kann.
Naja gut, dadurch, dass ich so lange gemacht habe, habe ich natürlich schon so ein bisschen die Formel dafür, aber klar, der Weg ist das Ziel, ist schon gut gesagt und beschrieben, dann, ich muss sagen, das letzte Jahr hat so viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und auch irgendwie da, ja, so alles da reinzugeben und auch sich nochmal intensiver damit zu beschäftigen, das ist unheimlich schön gewesen. Also die Vorfreude und natürlich würden wir uns dann freuen, wenn es auch belohnt werden würde, die Arbeit und gesehen worden ist. Aber ja, allein das, die Intensität, das Nerdhafte dran rumschrauben und überlegen und auch mal essen gehen und nachdenken und verwerfen und neu kreieren, das hat uns allen unheimlich Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, nichts, wo wir natürlich jetzt ewig das so machen wollen und sagen, auf, jetzt in 3 Jahren haben wir immer noch keinen Stern oder so, dann würden wir, glaube ich, irgendwann schon fragen, was machen wir jetzt falsch irgendwie. Aber ja, das hat schon auch ganz viel damit zu tun, sich damit zu beschäftigen. Und in erster Linie wollen wir auch Gäste glücklich machen. Also das Restaurant muss ja auch voll sein und die Gäste müssen auch sagen, pass auf, wir sind zufrieden und die gehen ja auch essen und gehen woanders hin und spiegeln einem dann ja schon, wo man ungefähr steht irgendwie. Man sieht es ja auch dann an den Kritiken und von daher, ja, so beides.
Wie hat sich das ausgewirkt, wenn man so etwas auf Zeit, sagen wir mal, abgeben muss? Sind dann die Reservierungen anders oder sind die Einnahmen anders? Ist die Laune im Restaurant eine andere? Oder ist es auch so, wie es sich gerade bei dir anhört, dass das eine echte Chance sein kann, sich nochmal zu besinnen, eine neue Form des Ehrgeizes zu wecken und einfach zu sagen, ey, das ist wie so oft im Leben, Niederlagen sind viel, viel besser fürs Lernen als ständige Siege.
Unterschreibe ich zu 100%. Genau das ist bei uns eingetreten. Also ich würde sagen, so wie wir jetzt kochen, haben wir noch nie gekocht. Habe ich auch noch nie gekocht. Einfach dieser Ehrgeiz, dieses ehrliche Hinterfragen und auch ja noch. Also ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren konnte tatsächlich.
Also hört sich zumindest sehr ehrlich an, muss ich sagen.
Ja, ist auch so, weil es einfach es ist ja. Ich habe mich ja ganz klar auch für dieses Leben entschieden. Zu sagen, pass auf, ich mit dem Pachten der Mühle, mit dem großen Risiko, was ich dort auch eingehe, ist das die nächsten Jahre ein Leben, was ganz klar für die Gastronomie ausgerichtet ist. Und damit bewege ich mich natürlich in dieser Welt. Und ich finde, wenn man sich darin bewegt, dann muss man sich damit auch beschäftigen. Dann ist das, muss man auch ja, muss man ja auch Profi sein, ne? Muss man Experte sein, muss Nerd sein und da gehört es einfach dazu und ja, das ist schön.
Bist du viele Marken oder bist du eine Marke?
Boah, das ist eine Frage. Wow. Bin ich viele Marken? Ich glaube schon, dass ich viele Marken bin. Aber ich glaube, dass eine Marke auch viele Marken sein können, sozusagen. Also, ja, man, das sieht man ja auch an anderen Brands. Jetzt bin ich ja eine Personenmarke und eine Personenmarke ist immer automatisch viele Marken, weil man ja als Mensch nicht immer gleich ist und einfach viele Facetten hat. Ich glaube, es gibt schon ein paar Schlagwörter, die um mich herum schwirren, die Leute vielleicht auch von mir erwarten und die so als Konstante immer auch da sind. Mhm. Aber ich erlaube mir auch, ja, bunt zu sein, auch mal anders zu sein, auch mal vielleicht nicht markengetreu zu sein.
Erlaubst du dir auch Fehler?
Ja klar, also ich, was heißt erlaube mir Fehler, die passieren von ganz alleine, also da kann ich ja nichts machen. Also das ist ja normal, dass man Fehler macht. Man ärgert sich dann hinterher, klar, beißt sich auf die Lippen, aber es gehört halt dazu. Und wie du schon gerade richtig gesagt hast, aus den Fehlern lernt man.
Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass du ein äußerst entspanntes, spannendes Leben führst. So hört sich's für mich an.
Ja, es ist das fühlt sich für mich auch so an. Also ich habe schon viel Druck im Bauch, im Oberbauchbereich.
Ja, weil du viel Training machst.
Nee.
Das sind die Muskeln.
Nee, es ist eher schon die Anspannung, die so da ist und die dann doch auch die, dann hat man doch die Sorgen und es wird sich auch mal gekratzt und so am Kopf und so und man ist dann mal übermüdet und alles. Aber ja, das wäre auch komisch, wenn es nicht so ist bei all dem, was ich wiederum machen darf. Und das empfinde ich als großes Privileg, empfinde ich eher Dankbarkeit, also irgendwie das Rüstzeug bekommen zu haben, die Chance im Leben gehabt zu haben, das so zu machen, wie ich jetzt gerade mache. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weißt du? Ich glaube, viele würden gerne das machen oder allein, dass jemand einem die Augen so öffnet, irgendwie den Horizont zeigt, die Türen öffnet, die Türen zeigt. Allein das ist ja ein Privileg, ne? Und man kann vieles aus eigener Kraft machen, aber man braucht immer auch Leute, Leumunde und Partner und Menschen, die das Potenzial in einem sehen und einen weitertragen es, weiter kommunizieren. Und ja, von diesen Netzwerken lebe ich natürlich auch, ganz klar.
Ich muss so langsam zum Ende kommende Frage eine Sache mal fragen, die mich persönlich sehr interessiert. Du hast es jetzt ein paar Mal selber angesprochen. Du bist Schwabe und der Schwabe hat an und für sich den ein oder anderen die ein oder andere Sonderausstattung. Was ist denn aus deiner Sicht das richtige Maß an Trinkgeld?
Ja, 10% mindestens und also ich gebe als Gastronom auch immer gern mal mehr als die 10%, weil es einfach, weil ich ja weiß, wie schwer es ist und wie schön es ist, aber es ist ja auch, also das ist auch wunderschön, finde ich, viel Trinkgeld zu geben, weil es ja einfach, ja, es ist einfach Wertschätzung, ne? Also auch jemand, der einen bedient beispielsweise, also dieses Dienen ist ja etwas, Dienstleistung ist ja was ganz Tolles, was ganz Schönes irgendwie, sich in den Dienst zu stellen und für etwas für jemanden zu tun. Und ja, das ist ja auch toll, dem man dann wiederum was zurückzugeben, die ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern über ein Trinkgeld, Anerkennung. Ja, das ist cool.
Und wie ist das, was das richtige Trinkgeld auf dem Hotelzimmer, was man fürs Personal da liegen lässt? Da sind es wahrscheinlich nicht 10%, oder?
Ja, da ist es vielleicht schon mal noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, man kann es gut beim Auschecken machen irgendwie, ne? Also,
ach so, auf die Gesamtrechnung. Auf
die Gesamtrechnung, was draufpackt.
Und also das wird dann an wen verteilt? Wie macht
ja, es ist natürlich sehr unterschiedlich. Das ist natürlich etwas, wo man nicht so einen Einfluss drauf hat. Mhm. Also bei uns ist es schon so, dass es aufgeteilt wird in einem Art Trans-System. Aber das handelt jedes Haus halt anders, ne? Mhm. Und da darf man ja als Unternehmer auch nicht so viel drauf einwirken, weil das ist ja ein bisschen die Thematik der Mitarbeiter, ne?
Ist das in der Hotellerie ähnlich wie in der Gastronomie, dass das Trinkgeld in dieser Grauzone ist, das versteuert man nicht? Ist das in der Hospitality ähnlich?
Ja, also das ist ganz klar. Deshalb kann man das als Unternehmer ja auch nicht, sollte man sich da eher zurückhalten, weil es eben den Mitarbeitern gehört, das Trinkgeld. Und ja, das muss eben ja auch ganz klar so deklariert sein. Und deshalb ist es ja auch bei der Kassenabrechnung, muss es eben rausgerechnet werden, egal ob es in bar gezahlt wird oder ob es überwiesen wird. Das Trinkgeld ist nun mal das Trinkgeld und das gehört denen, die das eingenommen haben und fertig.
Ja, sehe ich ehrlicherweise ganz genauso. Und wenn es jemand sagt, der auf alle Fälle Schwabenblut und Gene in sich trägt, dann wird er wissen, wovon er spricht. Nelson, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine letzte Aufgabe für dich, oder Aufgabe ist zu viel. Ich habe eine Speisekarte hier bei Studio Gastro, aus der regelmäßig eine Seite rausfliegt. Das ist heute auch passiert. Das heißt, ich brauche jetzt jemanden, das bist du, der etwas, und das darfst du gerne bestimmen, in diese Karte reinschreibt, was auf dieser leeren Seite steht. Mhm. Das kann von einem flotten Spruch bis zu deinem Lieblingsgericht oder Lieblingssong alles sein. Was steht auf dieser einen Seite der Speisekarte?
Sind da noch mehr Gerichte drauf oder ist ja nur die komplett leer?
Die ist komplett leer.
Die ist komplett leer. Ja, ist ja so mein Credo. Da steht ein toller Eintopf drauf, weil für mich Eintopf einfach Synonym für Multikulti ist. Ich komme aus dem Pott oder habe jetzt die letzten 20 Jahre im Pott verbracht, auch wenn ich natürlich aus dem Schwabenländle komme, aber die Zeit im Ruhrgebiet hat mich geprägt. Dieses One Pott. Egal wo du herkommst, wir gehören alle in diesen einen Pott. Mhm. Das ist für mich großartig und das ist gleichzeitig auch eins meiner Lieblingsgerichte. Ich liebe halt Eintöpfe, egal ob das jetzt die italienische Minestrone ist, die polnische Borsch, die Ramensuppe aus Japan, die Peanut Butter Soup aus Ghana, die schwäbische Hochzeitssuppe. Das sind einfach so Seelenschmeichler. Das ist ein Gericht, was mich an meine Kindheit erinnert und steht, wie gesagt, für mich auch als Synonym für Gemeinschaft und Wertegemeinschaft.
Also der gastronomische Melting Pot sozusagen kommt in Form eines Eintopfs auf die Karte. Damit kann ich sehr gut leben. Und wer dich erleben möchte, der guckt entweder die Küchenschlacht, geht in die Diebeschrater Mühle oder er geht in die Schote oder er geht nach Sylt. Wie heißt es da nochmal?
Nach Norderney in 1884.
Wie komme ich denn auf Sylt?
Ja, so ähnlich. Naja. Oder nach Thüringen ins Hotel Morgenrot.
Okay, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, dich zu sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns ins Studio Gastro zu kommen. Und hast du die Tage noch Küchenschlacht?
Ja, ich bin jetzt mitten dabei bei der Aufzeichnung und ja, wir legen los mit der
Küchenschlacht. Euch gibt es das auch in der Primetime, ne?
Ja, mit der Küchenschlacht XXL,
ja, ganz genau. Habe ich gesehen.
Yes.
Also Grüße gehen raus, vor allem an Schulzi, sehr fähiger Mann hinter den Kulissen. Ohne den wird da gar nichts laufen. Und ich muss noch ganz kurz sagen, wie ihr wisst, ich bin kurzsichtig, ich bekomme eine neue Brille und dann sehe ich weiter. In diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.